Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Festgemeinde, liebe Absolventen des biblischen Unterrichts, neulich las ich von einem Taxifahrer, einem Berliner Taxifahrer, irgendwie war er mit seinem Fahrgast ins Gespräch gekommen, das ergibt sich ja manchmal ganz schön bei so einer kurzen Taxifahrt, und sie kamen auf die Bibel zu sprechen. Und dabei bezog der Berliner Taxifahrer eine sehr klare Position. Er sagte, die Bibel, das Buch packe ich nicht an. Wenn ich das lese, muss ich mir ändern. Und das will ich nicht. Das war immerhin eine deutliche Position. Und der Mann hätte etwas ganz Entscheidendes begriffen. Wer die Bibel an sich heranlässt, der wird persönlich herausgefordert. Und das ist meine Hoffnung für den biblischen Unterricht, dass ihr nicht nur Informationen und Wissen gesammelt habt, das ist sicher auch wichtig. Aber dass ihr auch gemerkt habt, hier in diesem Buch, da redet einer zu mir, der meint mich ganz persönlich. Und er fordert mich heraus, ihm auch eine persönliche Antwort zu geben. Dem ist es wichtig, wie mein Leben persönlich läuft. Den interessiert das nicht nur am Sonntagvormittag, sondern an allen Tagen. Den interessiert nicht nur, was ich mache, wenn ich in der Gemeinde bin und wie es mir dann geht, sondern die ganze Woche über, etwa im Stall, nicht wahr, Ida? Oder in der Basketballhalle, Andreas, oder beim Saxophonspielen und im Orchester, Christian, oder auf dem Fußballplatz bei Lukas. Gott interessiert sich für mein Leben. Der wirkliche Gott, der lebendige Gott, ist ein persönlicher Gott. Nicht so wie Allah, unendlich fern, so weit, dass man überhaupt nicht in eine persönliche Beziehung zu ihm treten könnte. Nein, der lebendige Gott, der Gott der Bibel, ist auch nicht so eine Vielfalt von 330 Millionen Göttern wie im Hinduismus und dann an der Spitze das unpersönliche Brahman. Der allmächtige, lebendige Gott, der ist auch nicht ein ungerührter Buddha, den das alles nichts angeht und den nichts umzuhauen scheint. Nein, der lebendige Gott ist ein persönlicher Gott. Der verbucht euch nicht irgendwie als Mitgliedsnummern in einer Computerdatei. Im Alten Testament sagt Gott einmal, siehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und Jesus hat gesagt, und wir haben das gerade in der Lesung von Bruder Wienekamp gehört, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. So ist Gott. Ganz persönlich. Mit jedem seiner Menschen will er eine ganz persönliche Lebensverbindung aufnehmen. Und die große Frage lautet dabei, lasse ich mich persönlich darauf ein? Gebe ich ihm Antwort, ganz persönlich? Das war die Frage, mit der auch Zachäus konfrontiert war. Und wir haben die wichtigste Situation im Leben dieses Mannes vor uns. Sie haben das Dokument auf Ihrem Gottesdienstzettel, das ist unser Predigttext heute. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 19, die Verse 1 bis 10. Zachäus, das war gewissermaßen ein Gauner höherer Ordnung, ein Wirtschaftskrimineller, der die Maschen im Gesetz so geschickt zu nutzen verstand, dass er einen großen Reibach machen konnte. Er war vom Beruf Präsident des Zollamtes in Jericho. Und Jericho, eine typische Zollstadt, war ein gutes Pflaster für solche Leute wie Zachäus. Hier liefen mehrere Handelsstraßen vorbei, kreuzten sich. Hier in Jericho gab es auch eine relativ reiche Oberschicht. Wer Zöllner in Jericho war, der hatte ziemlich ausgesorgt. Und so hatte sich auch Zachäus allmählich etabliert dort in dieser Stadt. Er hatte Geld, er hatte Macht, er hatte Einfluss, jawohl. Aber er hatte auch schlechte Karten bei der jüdischen Bevölkerung von Jericho. Warum? Obwohl Zachäus Jude war, stand er in Diensten der römischen Besatzungsmacht. Und das heißt, er galt als Kollaborateur. Er arbeitete mit den Feinden gewissermaßen zusammen. Und er war nicht nur ein Kollaborateur, sondern er war auch noch ein Geldschneider. Denn normalerweise war es so, dass die Zöllner den Römern einen festen Betrag abzuführen hatten, monatlich etwa. Und alles, was sie darüber hinaus einnehmen konnten, wanderte in ihre eigenen Taschen. Und so konnten sie sich doch ein ganz schönes Vermögen anhäufen, wie Zachäus. Aber dann kam dieser eine Tag. Dieser eine Tag, über den wir jetzt lesen und an dem sich sein Leben veränderte. Und er, nämlich Jesus, ging nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus, der war ein Oberer, der Zöllner, und er war reich. Und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre. Und konnte es nicht, wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Hause einkehren. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie das sahen, murrten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Zachäus aber trat vor den Herrn und sprach: Herr, siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm: Heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. Denn der Menschensohn, und damit meint Jesus sich selbst, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. An diesem Zachäus können wir sehen, was es bedeutet, wenn ein Mensch persönlich mit Gott in Kontakt kommt. Das Erste, was wir sehen, wenn Sie mitschreiben wollen, erstens ganz persönlich aufgemacht. Zachäus hat sich ganz persönlich aufgemacht. Hier steht, er begehrte Jesus zu sehen. Das ist ein ziemlich starkes Wort, was da im Griechischen verwendet wird. Er hatte Sehnsucht danach, heißt das. Haben Sie schon mal seine Sehnsucht danach gespürt, Gott zu finden, Gott zu begegnen? Zachäus hatte von Jesus gehört. Es hatte sich bis Jericho herumgesprochen, dass Jesus Kranke heilte. Kurz vorher hatte er so einen Blinden das Augenlicht wiedergegeben, den alle schon abgeschrieben hatten. Und es hatte sich wohl auch bis Jericho herumgesprochen, dass Jesus sich einließ mit Leuten, die von der Mehrheit längst abgeschrieben und abgestempelt waren. In Zöllnerkreisen ging das Gerücht um, dieser Jesus, der ist in der Sache zwar knallhart, der nennt Betrug Betrug und Schuld Schuld. Aber wenn einer neu anfangen will, dann gibt der Jesus ihm nochmal eine Chance. Dann wendet er sich ihm zu. Und so wird Zachäus von einer seltsamen Sehnsucht erfasst. Er macht sich ganz persönlich auf. Er schickt nicht seinen Angestellten, er schickt nicht irgendeinen Sekretärin, einen Sachbearbeiter, sondern er geht ganz persönlich los, um Jesus zu sehen, um sich selber zu überzeugen. Und dann hat er ein Problem natürlich. Dieser Zachäus ist nicht nur nicht beliebt, sondern er ist auch nicht gerade der Längste. Aber er ist ein zupackender Typ, das sehen wir hier auch, und er gibt nicht so schnell auf. Und als der Weg vollgestellt ist und er weiß, da gucke ich nie rüber, da werde ich den Jesus nie sehen, da lässt er sich was einfallen, Vers 3 und 4, und er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge, denn er war klein von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Sie müssen sich das so vorstellen, ein Maulbeerbaum, an dem wuchsen Maulbeerfeigen. Die waren nicht besonders wertvoll, diese Maulbeerfeigen, aber der Maulbeerbaum war sehr gut zu besteigen. Der hatte ziemlich breite Äste, da konnte man also ohne allzu großen Aufwand einigermaßen gut dran hochklettern. Und das nutzt der Zachäus jetzt. Und an der Art, wie er sich benimmt in dieser Situation, da sehen Sie was? Da sehen Sie, das hier ist mehr als Neugier. Dafür riskiert er einfach zu viel. Er macht sich ja fast lächerlich vor den Leuten. Der Präsident der Zollbehörde als Kletterkünstler. Aber das ist ihm egal in diesem Augenblick. Das ist ihm offensichtlich egal. Das merkt er vielleicht gar nicht. Und das ist typisch. Wenn einer sich aufmacht, Gott zu suchen, Jesus zu finden, dann werden die anderen Dinge plötzlich unwichtiger. Vielleicht sogar die Angst um den guten Ruf. Der Zachäus merkt plötzlich, ich habe viel mehr zu verlieren als nur einen guten Ruf. Es steht viel mehr auf dem Spiel. Und nun könnte man fragen, was treibt diesen Mann eigentlich? Was treibt ihn um? Das steht hier nicht wörtlich. Wir können nur versuchen, das zwischen den Zeilen ein bisschen zu lesen. Vielleicht war er unzufrieden mit seinem eigenen Leben. Vielleicht saß er abends in seiner Villa, zählte das Geld des Tages und merkte doch, ich komme nicht zur Ruhe. Der spürt wahrscheinlich noch sein Gewissen. Der merkt, dass bei ihm bestimmte Dinge nicht in Ordnung sind. Vielleicht ahnt er etwas von der Schuld, die an seinen Fingern klebt und in seinen Gedanken sich eingenistet hat. Und er hat noch einen leisen Schimmer Hoffnung, dass doch noch etwas anders werden könnte in seinem Leben. Obwohl er schon etabliert ist, festgefahren in gewisser Weise. Vielleicht kann noch etwas anders werden. Wissen Sie, es gibt viele Zeitgenossen, die kommen nie an diesen Punkt, an dem Zachäus hier war. Wir haben überhaupt nicht den geringsten Bedarf nach Gott. Von denen kann man nie sagen, was hier von Zachäus gesagt wird. Er begehrte, Jesus zu sehen. Ich fahre ja regelmäßig mit dem Zug von Hannover nach Marburg und da war einige Zeit lang, ich glaube in Alfeld, an einem Bahnhof eine große Werbung. Da hielt der Zug immer und ich musste mir das immer angucken. Und da stand drauf, auf dieser Werbung, das war eine Werbung für einen Baumarkt, der richtige Weg zum Heimwerker. Der richtige Weg zum Heimwerker. Als ich das las, dachte ich, naja, mich werden Sie mit dieser Werbung kaum fangen. Also ich habe mehr oder weniger zwei linke Hände und der richtige Weg zum Heimwerker, das interessiert mich. Ich will ja gar kein Heimwerker werden eigentlich. Ja? Da muss ich noch mehr zu Hause machen. Also, und als ich das las, da dachte ich, so ähnlich geht es uns als Gemeinde Jesu Christi manchmal auch. Wir sagen, wir wissen den richtigen Weg zu Gott, den richtigen Weg zu Jesus Christus. Und viele Leute reagieren so wie ich auf diese Reklame. Die sagen, will ich doch gar nicht. Brauche ich doch gar nicht. Ihr wollt mir den richtigen Weg zu Gott zeigen. Ist ja nett, aber ich will den Weg zu Gott gar nicht gehen. Viele Menschen, ich merke das immer wieder in Gesprächen, ahnen ja gar nicht, was sie verpassen ohne Gott. Und schlimmer noch, viele Menschen ahnen weiterhin nicht, in welcher Gefahr ihr Leben schwebt ohne den lebendigen Gott. Ohne Gott leben. Ohne Gott sterben. Sie haben deshalb ein gutes Gewissen, weil sie es nie benutzen. Ja, nach dem Motto, sein Gewissen war rein. Er benutzt es nie. Und sie ahnen nicht, in welcher Gefahr ihr Leben sich befindet. Und andere, die wachen irgendwann mal auf wie Zachäus. Die merken, in meinem Leben sind längst nicht alle Dinge in Ordnung. Und wenn ich mal ehrlich mit mir bin, dann spüre ich, wie das Gewissen sich meldet. Und bestimmte Erinnerungen kann ich auch nicht auslöschen. Gibt es Hilfe? Und so macht der Zachäus sich nun ganz persönlich auf, schnell rauf auf den Baum. Er lässt sich gut besteigen, wie gesagt, aber wir können uns auch die spöttischen Bemerkungen der Leute rechts und links gut vorstellen. Na, Herr Zollpräsident, heute so sportlich, aber er will Jesus sehen. Und hier steht ein wichtiger Satz, hier steht, wer er ist. Und verstehen Sie, das ist entscheidend. Und darum ging es uns auch im biblischen Unterricht. Dass wir begreifen, wer Jesus ist. Nicht nur, was Jesus gelehrt hat. Nicht nur, dass er bestimmte hilfreiche Lebensregeln gegeben hat. Sondern die entscheidende Frage ist, Jesus, wer bist du? Bist du wirklich auferstanden? Lebst du wirklich? Entscheidet sich mein Leben wirklich daran, wie ich zu dir persönlich stehe? Wer er ist? Wissen Sie, es wird in bestimmten Medien viel dafür getan, unendlich viele Fehlinformationen über Jesus auszustreuen. Und die Leute begreifen gar nicht, welche weitreichenden Weichenstellungen sie damit den Leuten zumuten. Ich denke, eines der bekanntesten Beispiele war im letzten Jahr dieser Bestseller von Dan Brown mit dem Titel Sakrileg. Der englische Originaltitel lautete The Da Vinci Code. Das Buch wurde in Deutschland etwa 1 Million Mal verkauft, international 22 Millionen Mal, wird jetzt in diesem Jahr verfilmt in Hollywood. Die Story ist kurz erzählt. Die These lautet, Jesus Christus zeugte mit Maria Magdalena ein Kind und dieser Zögling bekam dann viele weitere Nachkommen. Und die Kirche hat dann in ihrer Geschichte alles getan, um dieses zu vertuschen, weil nämlich daran letztlich auch deutlich wurde, Jesus ist nur ein Mensch, Jesus ist höchstens ein Prophet, aber Jesus ist nicht Gott. Und Leonardo da Vinci und deswegen der Da Vinci Code gehörte zu einer Bruderschaft, die dieses Geheimnis auch wusste, das die Kirche immer zu unterdrücken versuchte. Und Leonardo da Vinci habe dann in seine Bilder Symbole und Andeutungen hineingezeichnet, aus denen ausgerechnet diese Botschaft hervorginge. Jesus zeugte mit Maria Magdalena ein Kind. Jesus war nicht wirklich Gott. Jesus ist von der Kirche nur nachträglich hochgejubelt worden. Und dann hat die Kirche dafür gesorgt, dass die Schriften der Bibel so verfälscht wurden, dass es so aussehe, als ob Jesus auferstanden sei, dass es so aussehe, als ob er nur der Sohn Gottes wäre, damit die Kirche in ihrer Macht nicht erschüttert wird. Und wie gesagt, in diesem Jahr wird das ausgerechnet auch noch mit Tom Hanks in der Hauptrolle verfilmt, sodass dem Film auch eine gewisse Popularität von Anfang an sicher sein dürfte. Nun gut, wer ein bisschen genauer sich in der Literargeschichte auskennt, der wird so billigen Parolen nicht so schnell auf den Weg gehen, auf den Leim gehen. Aber in vielen Gewissen, in vielen Herzen, bei vielen Menschen, die nicht weiter drüber nachdenken, ist das so ein weiterer kleiner Giftspritzer, wissen Sie, der den Leuten hilft, die Sache mit Jesus von sich wegzuschieben und zu sagen, ach, ist ja doch alles etwas dubios und die Kirche mit ihrer Macht hat da etliches dran rumgebastelt. Man weiß nicht, wer Jesus ist. Er ist nicht Gott. Zachäus will wissen, wer er ist, wer Jesus ist. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für dich? Das zieht Zachäus um, nicht weil er seine religiöse und kulturelle Bildung auf den neuesten Stand bringen wollte, sondern weil er merkte, Jesus ist anders. Und wenn einer mein Leben verändern kann, dann höchstens er. Und möglicherweise entscheidet sich an ihm ja mein ganzes Schicksal. Und darum hat er sich ganz persönlich aufgemacht. Das ist das Erste. Und wenn man dieses Ereignis jetzt als Film darstellen wollte, dann gäbe es zwischen Vers 4 und Vers 5 gewissermaßen einen Kameraschwenk, weg vom Mann auf dem Baum, hin zur Masse auf der Straße. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Machen Sie sich bitte die Situation klar. Die Massen drängeln sich, es ist ähnlich wahrscheinlich wie bei einer Wahlveranstaltung eines Politikers. Die Leute klatschen vielleicht, einige runzeln die Stirn und sagen, was ist da mit diesem Wanderprediger? Hast du nicht gehört, dass er den Blinden geheilt hat vorgestern? Und plötzlich bleibt Jesus stehen. Plötzlich bleibt er stehen, dreht sich zur Seite, guckt zu diesem Maulbeerbaum rauf und will er eine Rede halten? Was will er? Warum bleibt er jetzt hier stehen? Kann doch nicht wahr sein. Was guckt er da zu dem Baum plötzlich hoch? Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm, Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Das ist das Zweite. Ganz persönlich angesprochen. Erstens hatte Zachäus sich ganz persönlich aufgemacht und jetzt wird er von Jesus ganz persönlich angesprochen. Verstehen Sie, wer Jesus sucht, der geht nicht unter in der Masse. Wer nach Jesus fragt, der wird nicht übersehen von Jesus. Und Zachäus merkt hier zu seinem Erstaunen, Mensch, der kennt mich mit Namen. Ich kann mir vorstellen, in dem Augenblick hat der Zachäus kapiert, dieser Jesus, der kennt nicht nur meinen Namen, sondern der weiß auch noch mehr, was mit mir los ist. Das hat die Menschen immer wieder irritiert an Jesus, immer wieder fasziniert an Jesus, dass er wusste, was mit den Menschen los war, die vor ihm standen. Dass er Leute, mit denen er nie vorher gesprochen hatte, mit Namen anreden konnte, dass er sie durchschaute, eben weil Jesus Gottes Sohn ist, weil er mehr weiß als wir. Und aus dieser Sehnsucht des Zachäus, kann ich mir denken, wird in diesen Sekunden schon ein bisschen Vertrauen. Mensch, der kennt mich. Der weiß, was er hier für einen vor sich hat mit mir. Und der nimmt mich trotzdem ernst, hier vor den ganzen Leuten. Der muss doch wissen, dass er sich damit bei der Masse nicht gerade beliebter macht, dass er mich, den alten Geldsack und Oberzöllner Zachäus, jetzt hier so speziell anspricht und sich bei mir einlädt. Warum tut er das? Verstehen Sie, wenn Sie Sehnsucht nach Jesus Christus haben, wenn Sie die Wahrheit über den lebendigen Gott suchen, dann können Sie sicher sein, er geht nicht an Ihnen vorbei. Er übersieht Sie nicht. Er weiß genau, wer Sie sind. Und er wird Ihnen persönlich begegnen. Und wenn Sie sich vielleicht 100-mal von Menschen verlassen und enttäuscht fühlen, er wird Ihnen nahe kommen und er wird Sie ganz persönlich ansprechen. Jetzt fragt man sich ja, wie soll er das machen? Er kommt ja hier nicht mehr durch Hannover hindurch, wie er durch Jericho hindurch ging, 2000 Jahre später. Nun gut, aber Jesus hat viele Möglichkeiten, uns heute anzusprechen. Das hat er tausendfach bewiesen. Jesus Christus kann Sie zum Beispiel ansprechen durch diesen Gottesdienst. Vielleicht bringt er Sie durch diesen Gottesdienst nach Jahren mal wieder auf die Frage, wie steht eigentlich mein persönliches Leben vor diesem lebendigen Gott da? Vielleicht kommen Sie nach Hause und kramen Ihre Bibel heraus und fangen an, das Lukas-Evangelium zu lesen, dieses 19. Kapitel, das wir heute miteinander studieren, und fragen sich dann persönlich, Jesus, wer bist du? Und wenn du wirklich auferstanden bist und wenn du wirklich lebst, dann lass mich dich finden. Dann gib mir Gewissheit darüber, dass wenn ich bete, dass das nicht einfach nur ein Reden ins Leere ist, dass das nicht einfach nur Einbildung ist. Jesus hat viele Möglichkeiten, Sie auch heute anzusprechen. Vielleicht dadurch, dass Sie plötzlich an Ihrem Arbeitsplatz einem Menschen begegnen, der ganz anders ist als die anderen und Sie sagen, Mensch, Kerl, was ist mit dir los? Warum bist du so anders? Und dann sagt er Ihnen vielleicht, ja, mein Leben gehört Jesus Christus, ich bin Christ. Und dann fragen Sie, ja, warum? Wie kam das? Und dann erzählt er Ihnen und Sie sagen, Menschenskinder, wenn das bei dem möglich war, warum nicht auch bei mir? Wenn er Jesus braucht, warum nicht auch ich? Der biblische Unterricht war so eine Stelle, von der wir hoffen und beten, dass Jesus dort zu euch gesprochen hat, dass ihr sein Wort besser kennengelernt habt. Wie vielen Menschen ist es schon so gegangen, dass sie die Bibel aufgeschlagen haben, dass sie irgendwo angefangen haben, im Neuen Testament zu lesen, im Lukas-Evangelium, im Johannes-Evangelium, mit der Frage, Jesus, wer bist du? Lebst du wirklich? Und sie wurden überführt von der Wahrheit des Sohnes Gottes. Und bei vielen war es so, dass sie einfach 1, 2, 3 Jahre lang in eine Gemeinde gingen und merkten, da ist was zu holen, aber es sprang der Funke nicht über und sie saßen da und hörten Gottesdienst um Gottesdienst, Jahr aus, Jahr ein und irgendwann war es ihnen klar, fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Jesus, jetzt habe ich verstanden, wer du bist. Du bist der Sohn Gottes. Zachäus musste sich aufmachen und auf diesen Maulbeerbaum steigen. Er wusste, Jesus kommt an dieser speziellen Straße vorbei. Und genauso gibt es auch heute ganz spezielle Orte und Plätze, wo wir Jesus begegnen können. Hier in seinem Wort. Dort, wo sich Menschen in seiner Gemeinde versammeln und Jesus Christus ehren und ihn lieben und ihm nachfolgen. Aber es kann auch ganz woanders geschehen. Es kann an einem Platz geschehen, wo niemand damit rechnet. Jesus wendet sich dem zu, der ihn sucht. Und wer das wagt und wer nicht gleich beim ersten Mal aufgibt, wenn es Mühe macht. Schauen Sie, dem Zachäus hat es auch Mühe gemacht. Der musste immerhin ganz viel von seinem Image riskieren. Der musste auf diesen Maulbeerbaum rauf. Der musste sich sogar der Öffentlichkeit aussetzen, ein Stück weit an dieser Stelle. Aber daran wird deutlich, ihm war es wirklich ernst. Jetzt bleibt eine ganz wichtige Frage. Vielleicht hat sie sich ihnen auch aufgedrängt, als sie das hier lasen. Warum geht der Jesus ausgerechnet zum Zachäus? Warum ausgerechnet zu dem? Was ist so anziehend an dem, dass Jesus ausgerechnet zu dem gehen sollte? Jesus hätte 100 andere Möglichkeiten gehabt. Die Stadtoberen hätten sich zu diesem Zeitpunkt noch gern mit der Gesellschaft von Jesus geschmückt. Viele der Priester hätten es wohl ganz gern gesehen, mal mit dem Rabbi Jesus ein Fachgespräch zu führen. So wäre ein wenig von seiner Popularität auch auf sie gefallen. Warum geht Jesus ausgerechnet zu Zachäus? Die Antwort steht hier in Vers 7, wenn Sie mal nachschauen. Da steht die Antwort. Und als sie das sahen, nämlich die Leute, murrten sie alle, und sprachen, bei einem Sünder ist er eingekehrt. Das sagt ja erstmal eine ganze Menge über die Leute. Die sagen, ja, das ist ein Sünder, aber wir nicht. Ja, wir haben natürlich auch so unsere Ecken und Kanten, unsere kleinen Fehlerchen, aber wir sind keine Sünder. Wir hätten es eigentlich verdient, dass Jesus zu uns kommt, aber bei einem Sünder ist er eingekehrt. Die haben nicht kapiert, wie es um sie steht, vor Gott. Und Jesus sticht in diesen Luftballon hinein und sagt, Leute, es kommt nicht darauf an, wie ihr denkt, dass Gott über euch denkt, sondern es kommt darauf an, wie Gott wirklich über euch denkt. Es kommt nicht darauf an, wie ihr meint, dass ihr vor Gott dasteht, weil ihr immer noch genügend andere Leute findet, die moralisch schlechter aussehen als ihr, sondern es kommt darauf an, wie Gott dein Leben bewertet. Und wenn dein Leben und mein Leben verglichen wird mit dem Maßstab des heiligen, unbestechlichen Gottes, dann hat keiner von uns eine Chance. Dann ist das Einzige, was wir verdient haben, wirklich von Gott in den letzten Winkel verbannt zu werden auf ewig, weil wir vor ihm eben nicht bestehen können. Und sehen Sie, das war der große Vorzug von Zachäus. Der hat kapiert, ich brauche Hilfe. Der hat kapiert, der hat geahnt, mein Leben ist nicht in Ordnung. Der hat begriffen, so wie ich vor Gott dastehe, komme ich nicht durch und es wird am Ende wahrscheinlich übel ausgehen mit dir, mit mir. Und das war keine falsche Bescheidenheit, sondern das war Realismus. Und lassen Sie mich das hier festhalten, solange wir nicht einsehen, dass wir die Vergebung von Jesus brauchen, solange wir nicht einsehen, dass wir bei dem lebendigen Gott, weil er eben heilig und unbestechlich ist, tief in der Kreide stehen, solange wir unser Anspruchsdenken Gott gegenüber nicht aufgeben, solange wir uns vor ihm nicht demütigen und beugen, hat Jesus uns nichts zu sagen. Denn, und das steht hier in dem letzten Vers, der Menschensohn, das ist ein Ausdruck für Jesus selbst, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das heißt zu retten, das heißt in den Himmel zu bringen, das heißt mit Gott zu versöhnen, was verloren ist. Und das ist das Problem von uns Menschen. Wir sehen nicht sehr verloren aus und wir fühlen uns auch nicht sehr verloren an. Aber wenn wir ohne eine lebendige Gemeinschaft mit dem heiligen Gott leben, wenn wir ohne Vergebung unserer Schuld durch Jesus Christus leben, dann sind wir verloren. Und dann bleiben wir verloren. Und es ist ein Verdienst des Neuen Testaments, dass es um diesen Zustand kein Drumherumgerede veranstaltet. Kein Buch der Welt stellt unseren menschlichen Zustand so radikal, so nüchtern, so glasklar bloß, wie das die Heilige Schrift tut, wie das die Bibel tut. Das ist unsere Situation. Wir sehen nicht so aus, aber wir sind es, verloren. Und Jesus hat auch gesagt, wohin das führt. Wenn wir verloren sind und verloren bleiben, dann werden wir auf ewig verloren bleiben. Und wenn wir ohne ihn leben, dann werden wir ohne ihn sterben. Und dann sterben wir in die Hölle hinein, in die ewige Ferne von Gott. Auch darüber haben wir gesprochen. Zachäus merkt, ich muss auf die Bremse treten. Oder umgekehrt, vielleicht muss Gas geben. Es muss sich was ändern an meinem Leben. Und der hat jetzt jeden Stolz hinter sich gelassen und er lädt Jesus bei sich ein in sein Haus. Und sehen Sie mal, wie dringlich Jesus das sagt. Er sagt in Vers 5, ich muss heute in deinem Haus einkehren. Ich muss, Zachäus. Wenn du wirklich mit Gott ins Reine kommen willst, wenn dein Leben anders werden soll, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Ich muss heute bei dir einkehren und schieb es nicht ewig auf. Zachäus, du weißt nicht, heute bist du auf deinem Maulbeerbaum, heute bist du mal wach, heute bist du angesprochen. Aber wenn du das jetzt einfach wegschiebst und wenn du den Ruf Gottes überhörst und wenn du damit spielst, dann kann es sein, dass Gott irgendwann dir deinen Willen lässt und dich nicht mehr rufen wird. Heute muss ich in deinem Hause einkehren. Und damit stehen wir schon bei dem letzten Punkt. Zachäus hatte sich ganz persönlich aufgemacht. Er wurde von Jesus ganz persönlich angesprochen und schließlich drittens hat er Jesus ganz persönlich aufgenommen. Und das ist der herrliche Schluss dieses Textes, Vers 6. Und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Wir können uns das richtig vorstellen, wie er wirklich strahlt über alle Backen und er lässt den Jesus ein, nicht nur in sein Haus, sondern auch in sein Leben. Zachäus wird Christ. Im Neuen Testament, im Johannesevangelium steht einmal, wie viele ihn, nämlich Jesus, aufnahmen, denen gab er die Macht, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und sehen Sie, wer das begreift, der lebendige Gott, der will in mein Leben kommen. Der lebendige Gott will für mein Leben die Verantwortung übernehmen, will mir meine Schuld vergeben, will mich auf all meinen Wegen tragen und will mich sicher zu seinem Ziel bringen, in seinen Himmel. Und er wird mich nicht mehr loslassen. Wer das begreift, der kann das nicht einfach mal so nebenbei annehmen und sagen, okay, ich werde eben vielleicht mal Christ, weil es mir gefällt. Sondern der nimmt ihn auf mit Freuden. Der beugt sich vor ihm und sagt, Herr, komme du in mein Haus. Und ich danke dir, dass du dir nicht zu schade bist, unter mein Dach zu ziehen. Ganz persönlich aufgenommen. Und ich bitte Sie, nehmen Sie das mit. Das war nicht nur damals möglich. Sondern das kann auch heute geschehen. Und deswegen möchte ich Ihnen das am Ende erzählen von einem, bei dem das geschehen ist, Mitsuo Fuchida. Sie haben wahrscheinlich von diesem Mann gelesen. Er war der Befehlshaber der japanischen Luftstreitkräfte, die 1941 Pearl Harbor bombardierten. Er hat die Sache damals befehligt, im Dezember. Er hat den Startschuss gegeben, als die 229 Horizontalbomber losgingen und die 51 Sturzkampfbomber und die 40 Torpedoflugzeuge und die 40 Jagdflugzeuge. Das war sein Auftrag damals. Er war beim Militär. Und er kam als ein Kriegsheld zurück in seine Heimat. Und er dachte, er wäre nun glücklich bis an sein Lebensende, aber dann verlor Japan den Krieg, wie wir wissen. Und irgendwann bekam der Mann mit, dass von den 70 Offizieren, die zu seiner Luftwaffe gehört hatten, er allein übrig geblieben war. Und er wurde nicht fertig mit dem, was da geschehen war. Gut, er hat auf Befehl gehandelt, aber es ließ ihm keine Ruhe. Er kam in seinem Gewissen nicht zur Ruhe. Und dann zog er sich in sein kleines Geburtsdorf nahe von Kyoto zurück und schrieb für sich den Satz auf, nie wieder Pearl Harbor, nie wieder Pearl Harbor. Aber was wird mit meinem Gewissen? Er suchte nach einer Antwort und er hörte etwas von diesem Buch, von der Bibel und suchte lange in der Bücherei, in der Buchhandlung, bis er endlich ein neues Testament fand. Und damit zog er sich dann zurück in sein Hotelzimmer und las und fragte, gibt es da eine Lösung für mich? Und er las und las und er begegnete Jesus Christus, genau wie Zachäus. Er merkte, dieser Jesus Christus, der nimmt mich persönlich an. Zu dem kann ich kommen. Bei dem kann auch mein Gewissen wieder zur Ruhe kommen. Der vergibt mir meine Schuld. Der versöhnt mich mit dem heiligen Gott, gegen dessen Gebote ich tausendfach verstoßen hatte. Und so beugte er seine Knie. Und kurze Zeit später bekannte er dann bei einer großen Veranstaltung in Osaka: Ich bin Mitsuo Fukida, der den Bombenangriff auf Pearl Harbor leitete. Aber jetzt habe ich vor Jesus Christus die Waffen gestreckt und mein Leben Gott anvertraut. Und dann, viele Jahre später, in den 80er Jahren etwa, hat er dann nochmal Rückblick auf sein Leben gehalten. Und er hat aufgeschrieben, was ihn damals umgetrieben hatte, damit viele andere Menschen das auch verstehen und dem folgen könnten. Er hat geschrieben, ich zitiere das, ich lernte Jesus Christus durch die Bibel kennen. Was ich in ihr las, hat mich so erfasst, dass es mich nicht mehr losließ. Ich kam zu dem dramatischen Höhepunkt der Kreuzigung. Ich las Lukas 23, Vers 34, das Gebet Jesu, wo er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann fuhr er fort, das machte einen gewaltigen Eindruck auf mich und ich fühlte mich ganz persönlich angesprochen. Ich war sicher, einer von denen, für die Jesus damals am Kreuz gebeten hat. Und in diesem Moment wusste ich mich so durch Jesus ergriffen, dass ich niederkniete und wenn auch stotternd nach Worten suchend ihn bat, mir meine Schuld zu vergeben. Es war der 12. April 1950, der zweite große Tag in meinem Leben. Natürlich sah man es nicht gern, dass ich Christ geworden war. Meine alten Freunde dachten, ich sei verrückt geworden und wollten mich in eine Anstalt bringen. Vielleicht dachten sie, dass diese Anwandlung, wie sie es nannten, dann verschwinden würde. Aber sie verschwand nicht. Und jetzt, schreibt er in den 80er Jahren, über 30 Jahre, nachdem meine Bomben Pearl Harbor belegten und 22 Jahre, nachdem die Bibel wie eine Bombe einschlug in mein Leben, will ich allen nur dieses sagen. Meine Begegnung mit Jesus Christus wurde die größte Wirklichkeit in meinem Leben und meine Hoffnung für die Zukunft. Zitat Ende. Verstehen Sie? Dieser Mann hatte genug erlebt, um mit der Wahrheit spielen zu können. Dieser Mann hatte begriffen, was aber nicht nur für ihn gilt, was für jeden Menschen vor Gott gilt. Ich brauche Vergebung meiner Schuld. Und er hatte verstanden, ich kann mich nicht selbst freisprechen. Ich kann mir die Sünden nicht selbst vergeben, sondern es musste einer kommen, der meine Sünde auf sich nahm. Es musste einer kommen, der die Strafe für mich bezahlt hat. Und das ist Jesus Christus. Und er ist der Einzige, dem ich wirklich vertrauen kann und der mich mit Gott ins Reine bringt und mich frei macht von der Last meiner Schuld und mir den Himmel öffnet auf ewig. Und wie ging es dann weiter am Schluss bei Zachäus? Er trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Verstehen Sie bitte richtig, das war erst die Folge von Zachäus' Bekehrung. Jesus hat nicht gesagt, also lieber Zachäus, jetzt bring mal erstmal dein Leben in Ordnung und ordne deine Verhältnisse und bezahle deine Schulden und bring die Sache mit den Leuten ins Reine, die du über den Tisch gezogen hast und wenn du das gemacht hast, dann komme ich wieder vorbei und dann lass uns drüber reden. Nein, das macht Jesus nicht. Verstehen Sie bitte, wenn wir erst unser Leben in Ordnung bringen müssten und es so gut hinkriegen müssten, dass Jesus zu uns passt, dann würde er nie kommen können, weil uns das schlichtweg überfordert. Und deswegen ist die Bibel nicht ein moralisches Lehrbuch, das sagt, lieber Mensch, tu erst dieses, dann jenes, dann ein drittes und bessere dein Leben. Und wenn du das lange genug versucht hast und dann eine gewisse Stufenleiter erklommen hast, dann kannst du mal bei Gott anklopfen und sagen, Gott, bin ich jetzt gut genug für dich? Oh, das ist so naiv anzunehmen, so ein Weg könnte funktionieren. Wir überschätzen uns grenzenlos. Nein, an Zachäus sehen wir, es muss genau anders herumlaufen. Jesus kommt zu uns und er sagt, dein Leben ist verloren, aber ich will in dein Haus einkehren. Ich will in dein Leben einziehen. Ich will dir deine Schuld vergeben. Ich will dich zu einem Kind des lebendigen Gottes machen. Komm, beuge dich und gib es zu, dass du mich brauchst. Und wer dann sein Haus für Jesus öffnet, zu dem zieht er ein. Und dann sorgt Jesus dafür, Schritt für Schritt, dass die Veränderungen auch kommen. Es ist so, als wenn Sie in einer alten Bruchbude leben, eine Bruchbude ist immer alt, und Sie bekommen einen neuen Hausherrn und geben dem den Schlüssel, dann ist er drin. Und so ist es, wenn einer Christ wird. Wir geben den Schlüssel unseres alten Lebens dem Herrn Jesus und dann ist er der Herr. Und dann hat er das Sagen. Und dann kann uns nichts mehr von ihm trennen und dann kann uns nichts mehr kaputt machen. Und dann sorgt er dafür, dass unser Lebenshaus Zimmer für Zimmer, Schritt für Schritt verändert wird nach seinem Willen. Und so ist es auch bei Zachäus gelaufen. Er merkte dann, ich kann nicht einfach weiter betrügen, ich kann nicht einfach weiter Steuern hinterziehen, ich kann nicht einfach weiter dem Geld nachjagen als meinem großen Ziel, sondern mein Leben muss von Grund auf umgestellt werden und ich muss vieles wieder gut machen, wo ich echt Schuld auf mich geladen habe. Aber das alles tut er schon als Kind Gottes. Jesus ist bei ihm angekommen und Jesus wird ihn nie wieder loslassen. Und damit sind wir auch am Ende unserer Predigt und am Ende unserer Untersuchung dieses Bibeltextes. Am Ende bleibt nämlich die Frage, wie kann man das machen? Wie kann man Jesus bitten, unsere Schuld zu vergeben und in unser Leben einzuziehen? Das ist eigentlich ganz einfach. Jesus ist nicht weiter entfernt als ein Gebet. Wie oft haben wir das gesagt? Und wer es ernst meint und wer sein Leben im Licht des Wortes Gottes zu lesen gelernt hat und sagt, jawohl, ich gebe zu, so ist es, der kann sich einfach an Jesus wenden. Das kann hier geschehen, das kann zu Hause in deinem Zimmer geschehen, das kann überall geschehen auf dieser ganzen weiten Welt. Er kann sich an Jesus wenden und sagen, Herr, ich sehe ein, dass ich dich brauche. Ich verstehe vieles noch nicht. Aber ich bin nicht besser als Zachäus. Und ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Und ich bitte dich, rette mein Leben für ewig. Und übernimm du jetzt das Steuer bei mir. Sei du der, der den Zentralschlüssel meines Lebenshauses in der Hand hält. Und lehre mich, mein Leben so zu verändern. Verändere du selbst mich so, dass ich dir dienen kann mit meinem Leben. Dass ich dir folgen kann. Aber ich weiß, ich werde dir noch viel Mühe machen. Du wirst viel Arbeit haben mit mir, Jesus. Aber ich will aufhören, mich selber festzuhalten. Ich komme zu dir und ich beuge mich vor dir. Bitte, nimm mich auf. Und wer so zu Jesus kommt, wer ihn um Vergebung und Versöhnung bittet, das kommt ja gar nicht auf die einzelnen Worte an, die sie gebrauchen. Er versteht sie, ja, er sieht ja ihr Herz. Wer so zu ihm kommt, den nimmt Jesus auf. Und der wird merken, Jesus hat schon lange auf mich gewartet. Er hat eigentlich schon selbst die Initiative ergriffen. Er hat mich gerufen. Und jetzt will ich persönlich ernst machen und zu ihm kommen. Und mein Leben soll ihm gehören. Amen. Wir wollen jetzt das Lied